Hallo zusammen, willkommen zu dieser Session. In diesem Vortrag hören wir einen Erfahrungsbericht über bezahlte Mappingskampagne am Beispiel der Erfassung von Barrierefreiheitsinformationen an rund 1100 Bahnhöfen. Den Vortrag halten Michael Reichert, langjähriger OSM-Datenerfasser, und Dietmar Seifert, der das Projekt Barrierefreie Reisekette bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg betreut. Viel Spaß damit.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir zeigen heute einen geteilten Vortrag. In den ersten 7 Minuten ungefähr wird von mir vorgestellt, wie wir die Ausschreibung gemacht haben. Also geht es mehr darum, für andere, die in der Verwaltung sind, wie mache ich denn da eine Anpassung oder entsprechend eine gute Ausschreibung. Und danach kommt der praktische Teil, die Dienstleisterausführung. Die NVBW wollte von allen erhobenen baden-württembergischen Bahnhöfen 1100 den aktuellen Stand in OSM geprüft haben und bei Bedarf Details ergänzt bekommen oder auch zum Teil einige Sachen komplett neu machen lassen. Wir haben eine öffentliche Ausschreibung erstellt, um Dienstleister zu finden. Das werde ich in den ersten paar Minuten vorstellen und danach zeigt der Michael, wie die Gierfabrik als Dienstleister quasi diesen Auftrag umgesetzt hat. Die rechtliche Grundlage für dieses Projekt Barrierefreie Reisekette ist ein Personenbeförderungsgesetz. Da steht eigentlich drin, dass der ganze Personennahverkehr zum 01.01.2022 barrierefrei sein soll. Ist überhaupt nicht passiert, hätte man bauen müssen ohne Ende, wurde halt nicht in dem Maße gemacht. Wir haben quasi von dem Verkehrsministerium die Vorgabe bekommen, in unserer Auskunft in Baden-Württemberg die Berücksichtigung zu haben, dass auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine Fahrt von A nach B geroutet bekommen. Dazu müssen wir natürlich die ganzen Informationen haben, wie barrierefrei der Schienenverkehr, die Bahnhöfe und auch die Bushaltestellen sind. Wir haben dazu 2021 alle Bahnhöfe vor Ort erheben lassen mit diversen Merkmalen. 2024 haben wir die erste Aktualisierung durchgeführt und seit diesem Jahr werden wir zweimal im Jahr auch quasi rausgehen ins Feld und werden dauernd aktualisieren. Dazu sind wir im Kontakt mit den Eisenbahninfrastrukturunternehmen und im Bereich der Bushaltestellen wird das auch jährlich aktualisiert. Die ganzen Daten mit in der Datenbank vorgehalten. Wir haben dann für eine interne Bearbeitung oder auch für die Herausgabe zum Beispiel so eine Excel-Datei erstellt, wo wir dann ganz unten kann man erkennen, diverse Tabellen drin haben, wo wir 20 verschiedene Objekte am Bahnhof haben, Treppen, Rampen, Aufzüge, Fahrkartenautomaten, Parkplätze und so weiter. Und dann haben wir hier entsprechend zum Beispiel 4 Gleise, die wir da drin haben. Da werden dann die einzelnen Daten vermessen. Das ist eine Vorgabe, wie das erfolgt. Und wir haben diverse Fotos im Bereich Schiene, ungefähr 65.000 Fotos. Der geplante Auftrag, dazu haben wir quasi die erhobenen Daten in solchen Excel-Dateien vorbereitet. Da gibt es auch unten drunter Zellen, wo quasi ein Link zu JOSM existiert. Das ist ein Editor, mit dem man normalerweise die Bearbeitungen macht. Das heißt, unsere Objekte werden dann per Klick in den JOSM reingeladen, werden dann dort von den Bearbeitern mit den vorhandenen Daten einer Treppe, einer Rampe oder eines Bahnsteiges abgeglichen. Das Ziel ist ein vollständiges, routingfähiges Wegenetz von allen Zügen eines Bahnhofs bis zum Bahnsteig zu bekommen. Also genau nicht nur, ich komme dahin, sondern wie komme ich dahin? Wo sind die Wege, die Rampen? Und nach der Bearbeitung vom Auftragnehmer sollen diese quasi die erhobenen Objekte, zum Beispiel die Treppe, die ID holen von OSM, das in unsere Datei zurückspielen, damit wir anschließend einen verlinkten Datensatz bekommen bei uns. Die öffentliche Ausschreibung ist verfügbar in dem Pretox und haben wir auch auf der NVBW-Webseite bereitgestellt, damit bei Bedarf andere sie abrufen können. In Kapitel 5.3 gibt es Pflichtkriterien, das heißt, diese Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Gebot, was reinkommt, auch wirklich berücksichtigt wird. Und da haben wir reingeschrieben, es müssen Referenzen über bisher erbrachte vergleichbare Importe und Erfassungen gezeigt werden. Erfahrung mit der Community, wie wird da kommuniziert, auch bei Konflikten. und hat das Unternehmen selber, also nicht nur extern über kurzfristige Beschaffung von Studenten oder so, sondern internes Know-how, um bereits OSM-Bearbeitung durchzuführen. Und dann gibt es, wenn diese Hürde erreicht ist, die Leute haben, die Gebote sind entsprechend belegt, dass das passt, kommen die Zuschlagskriterien zu Rande. Und da haben wir gesagt, okay, wird der Preis 65% betragen, der Umgang mit der Community, das muss alles belegt werden, bis zu 10%, die Erfahrung des Personals und des Projektteams bis zu 15% und die Rekrutierung des Personals und Schulung, wie das Konzept halt schlüssig ist, gibt bis zu 10%. Und das heißt, daraus wurde zum Schluss halt das wirtschaftliche Gebot ermittelt und das war dann die Geofabrik. Wir haben noch in der Ausschreibung noch hinzugefügt, wir stellen 15 Accounts bereit, damit wir auch quasi nach Auftragsende weiterhin, wenn nach in ein, zwei Jahren nochmal Kommentare von Mappern kommen, wir diese weiterhin bearbeiten können. Und wir haben gesagt, wir wollen wissen, wir wollen vorgeben, wie der Umgang mit der Community erfolgt und wie im Eskalationsbereich das Ganze vorgegangen wird. Die Anforderung an das Schulungspersonal und die Kontrolle wurde auch beschrieben. Und dann war es wichtig nochmal, dass wir gesagt haben, wenn einzelne Mapper oder die ganze Community sagt, hier, wir haben was total falsch gemacht, falsch gemappt oder da passt das ganz nicht, haben wir reingeschrieben, okay, wirtschaftliches Risiko des Auftragnehmers reduzieren, dann müssen wir als NVBW sagen, okay, jetzt bitte mal etwas wieder korrigieren, was falsch gemacht wurde und das sollte nicht alleine auf dem Dienstleisterrücken passieren. Und nach der Auftragsvergabe haben wir Folgeaufgaben durchgeführt. Wir haben eine Wiki-Seite erstellt im OpenStreetMap-Wiki und haben dort ein sogenanntes Organized Editing beschrieben. Also sprich, wie wollen wir dann quasi, dass der Dienstleister das durchführt, sprich vorhandene Daten nicht löschen, sondern berücksichtigen. Das Ganze wird da beschrieben, damit die Community im zweiten Punkt mit dem Forum-Beitrag sich angucken kann und kann sagen, ob was alles schlüssig ist oder ob da Probleme auftreten. Wir stellen die Daten und die Bilder bereit und wir haben dann eine Auftragsausführung besprochen. Schulung wäre eigentlich notwendig gewesen, bei anderen Dienstleistern wahrscheinlich. Das ist jetzt hier bei der Geofabrik entfallen, weil wir da einfach komplett Personal hatten, was im ÖV und im Bahnhofsbereich gut Bescheid wusste. Wir haben dann die Community-Rückmeldungen bekommen wir als erstes oder parallel zu den Accounts, sichten die auch und geben die dann weiter zur eigentlichen Bearbeitung. Und zum Schluss haben wir die Bearbeitung überprüft und natürlich abgenommen.
Und damit übernehme ich als Vertreter des Auftragnehmers von der Geofabrik. Ich bin, wie gesagt, schon seit 15 Jahren bei OpenStreetMap aktiv. Die Vorgaben des Auftraggebers für uns waren, wir hatten 3 Monate Zeit, die Bahnhofsinformationen in OpenStreetMap einzupflegen. Der Auftraggeber hat auch vorgegeben, JOSM als Editor zu verwenden. Hätte man einen anderen Editor verwendet, hätten wir das gut begründen müssen. Für uns war aber die Entscheidung klar, wir nehmen JOSM, weil das der Editor für fortgeschrittene Mapperinnen und Mapper ist. Der Auftraggeber, der NVBW, hat uns eine Tagging-Vorlage vorgegeben, die wir verwenden mögen und die gezeigten Excel-Tabellen, in denen die Erhebungen vor Ort eingepflegt waren. Noch bevor wir das Angebot abgegeben haben in der Ausschreibung, haben wir im deutschen OpenStreetMap-Forum nach Mapperinnen und Mappern gesucht, die die Arbeit übernehmen möchten. Unser Plan war, das haben wir auch so gemacht, etwa 10% der Arbeitsleistung macht das Geofabrik-Stammpersonal. Die Geofabrik ist eine kleine Firma, das sind 5 Vollzeitstellen. Dementsprechend könnten wir so ein Projekt mit etwa 1.100 Bahnhöfen gar nicht alleine stemmen. Da hätten wir eigentlich dann ein Vierteljahr lang nichts anderes mehr zu tun, als zu mappen und die restlichen Aufträge würden liegen bleiben. Wir haben insgesamt 29 Bewerbungen per Telefon, E-Mail oder als Antworten im Forum bekommen. Wir hatten die Leute dann entweder als Minijobber beschäftigt, 90 Stunden oder als 50%-Stellen mit 230 Stunden verteilt auf diese 3 Monate. Wir haben etwa 10 Mapper benötigt. Das hängt davon ab, ob die Leute eher Minijob machen möchten oder die 50%-Stelle. Wir haben diese 10 Leute auch problemlos gefunden. Es waren sogar noch 10 weitere Mapper geeignet. Unsere Kriterien für die Auswahl war, Die Leute sollten Erfahrung mit JOSM als Editor haben. Sprich, ich habe für die 29 Leute HTTP Contribute aufgerufen und mal geschaut, wie oft nutzen die JOSM, wie oft nutzen sie andere Editoren. Ein Kriterium war auch, dass Deutschkenntnisse vorhanden sind, denn die Erfassung selbst ist in deutscher Sprache erfolgt. Da wurden irgendwelche Schilder mit Öffnungszeiten oder Parkbedingungen fürs Parkhaus fotografiert, das sollte man verstehen können. Und es sollte eine gewisse Vertrautheit mit mitteleuropäischen, am besten deutschen Bahnhöfen vorhanden sein, weil das war im großen Stil auch einfach Fotomapping. Das heißt, der Auftraggeber hat uns Fotos geliefert und man soll eintragen, was man auf den Fotos alles sehen kann. Und manchmal sind die Aufnahmen nicht gut aufgelöst oder die Objekte zu weit weg. Und dann ist es eben gut, wenn die Person weiß, dass Streugutkästen auf DB-Bahnhöfen typischerweise grün oder orange sind. Die Einweisung selbst ging relativ kurz. Wir hatten 90 Minuten Videokonferenz gemacht mit den 10 Mapperinnen und Mappern, die wir angeheuert hatten. Das war deswegen so kurz, weil die Leute eben sehr viel Erfahrung hatten. Lange Jahre hatten die schon beigetragen zur OpenStreetMap. Es ging so weit, wir haben in der Videokonferenz eine Tagging-Diskussion sogar gemacht. Waren halt auch einige dabei, die selbst sogar noch mehr Ahnung von ÖPNV-Mapping haben als ich selber. Wir haben denen da drin erklärt, was gemappt werden soll, was der Auftraggeber möchte, die Tagging-Vorgaben erläutert und wie die Aufgabenverteilung organisatorisch umgesetzt wird und wie die Arbeit zu dokumentieren ist. Die Tagging-Vorlage der NVBW ist eine XML-Datei, die im JOSM-Menü vier Menüpunkte hinzufügt. Das sind diese BFRK-Menüeinträge. Das sind all die Objekte versammelt, die erfasst werden sollten. Mit Tagging-Vorlagen in JOSM kann man eben Dialoge erstellen, die der Benutzer ausfüllen kann und nicht die einzelnen Keys und Values eingeben muss. Hier ist es beispielhaft für einen Aufzug gezeigt. Da wurden auch sehr viele Attribute von den Erfassern der NVBW erfasst und dann von uns eingepflegt in OpenStreetMap, also Breite und Länge der Kabine, ob Blindenschrift vorhanden ist an Bedienelementen, Hersteller, die Nummer des Aufzugs, die Störungsnummer des Betreibers und so weiter. Zusätzlich habe ich in der ersten Woche schon Validatorregeln für JOSM geschrieben. Zum einen wollte ich vermeiden, dass unplausible Werte eingegeben werden, also zum Beispiel für einen Hublift auf einem Bahnsteig. Da wird das Gewicht in OpenStreetMap, das der tragen kann, in Tonnen angegeben. Die Erfassung selbst hat natürlich meistens Kilogrammwerte aufgeschrieben. Die erfahrenen Mapper denken dran, dass sie das umrechnen müssen, aber es kann halt passieren, dass man das mal vergisst. Und so, wenn so ein Hublift dann plötzlich 1035 Tonnen heben kann, ist es ein sehr schwerer Rollstuhlfahrer. Zudem war in den Excel-Tabellen links drin, die über die Fernsteuerung von JOSM Objekte direkt angelegt haben. Manche Attribute konnten aber nicht automatisch umgesetzt werden. Da wurden dann temporäre Tags gesetzt und damit die nicht versehentlich hochgeladen werden, haben die Validatorregeln, die ich für JOSM geschrieben habe, dann gewarnt, wenn solche Werte vorhanden sind. Ebenso unsinnige Kombinationen wie zum Beispiel wenn ein Way ein Längstag hatte, das kam vom Auftraggeber, der hatte eben bei den Bahnsteigen auch die Länge mitgeliefert. In OpenStreetMap mappen wir die Bahnsteige als Flächen, dann brauche ich keine Längenangabe mehr, denn das kann ich aus der Fläche ausrechnen, indem ich auf die längste Kante schaue. Das, was parallel zum Gleis ist, das ist wohl die Bahnsteiglänge. Ich habe nach einiger Zeit noch einen zusätzlichen JOSM-Kartenstil geschrieben, mit ein paar Eigenheiten, die wir haben wollten. Und zwar zum einen werden damit Steigungsrichtungen angezeigt. Wir haben in großem Umfang beim Wegenetz in den Stationen die Steigung in Prozent ergänzt, die vor Ort erhoben wurde, denn diese Steigung ist entscheidend, ob ein Weg mit einem Rollstuhl ohne Elektromotor passierbar ist oder nicht. Es gibt gewisse Vorgaben in der DIN-Norm für Barrierefreiheit, wie steil und wie lang eine Steigung sein darf, damit es noch als barrierefrei gilt und wann wieder ein ebenes Zwischenpodest erforderlich ist. Dynamische Schriftanzeige auf Bahnsteigen werden damit noch dargestellt und das ist das nützlichste Bahnsteigabschnitte, also diese A, B, C, D-Tafeln, die kann man in OpenStreetMap erfassen, die werden jetzt mit diesem JOSM-Kartenstil so gerendert, wie sie draußen hängen, weiß auf blau. Die Organisation war mit der Deckerweiterung für Nextcloud. Wir haben das nach Kreisen aufgeteilt und hatten dann Spalten. Das ist eine Erweiterung, mit der man praktisch so ein Kanban-Board machen kann. Die Mapper konnten sich dann Karten zuweisen, Karten kommentieren und auch noch Schlagworte ergänzen. Nebeneffekt des Auftrags war, wir haben für die NVBW die damalige Erfassung einmal gesichtet. Wir haben nämlich gemerkt, wenn Features vergessen wurden, dass es NVBW-Erfassung mangelhaft, oder wenn wir Hinweise darauf hatten, dass die Erfassung schon veraltet ist. Zum Beispiel, wenn man im Fall Beimerstetten auf dem Foto nur eine große Baustelle sieht, dann hat der Mapper entschieden, er mappt dort jetzt nicht, da ist zu viel Schadenspotenzial. Im Zweifelsfall machen wir lieber nichts. Und die NVBW hat jetzt dann jemanden vermutlich wieder rausgeschickt, um den umgebauten Bahnhof Beimerstetten zu erfassen. Zum Feedback vor der Kampagne, auf die Forendiskussion, die Dietmar gestartet hatte, die nach Organized Editing Guideline vorgeschrieben ist, gab es 0 Kommentare. Das ist ein gutes Zeichen. Insgesamt wurden rund 5700 Änderungssätze hochgeladen. 13 Änderungssätze haben einen Kommentar bekommen von jemandem, der nicht zum Projekt gehört. Das waren Tippfehler, die gemacht worden sind, Taggingfehler, es waren Rückfragen. Einmal eine mutmaßlich vertauschte IFOP-Nummer zwischen den beiden Bussteigen auf der einen und anderen Straßenseite und es war eine Danksagung dabei. Grundsätzlich gilt bei OpenStreetMap, nicht geschumpfen ist genug gelobt. Wer keine Kritik kriegt, macht wohl nichts falsch. Damit wäre ich am Ende meines Vortrags. Die JOSM-Vorlage, den Kartenstil und die Validatorregeln sind auf GitHub veröffentlicht. Da sind auch die Links zu den Forendiskussionen und zur Wiki-Seite. Und jetzt kann ich nochmal an Dietmar übergeben.
Nee,
oder wir können mit den Fragen weitermachen.
Vielen Dank, sehr spannend. Ich würde tatsächlich mit meiner Frage starten. Wie ist diese Kooperation gelungen? Seid ihr damit zufrieden?
Ja. Aber die Kooperation ist mehr oder weniger ein Zufallsprinzip natürlich, weil wir haben ja eine Ausschreibung gemacht und darauf haben wir Gebote bekommen und zum Schluss trifft halt das wirtschaftlichste Gebot und das hat dann halt die Euphorik in dem Falle gewonnen. Das heißt, das ist nicht ein Automatismus, sondern war halt in dem Moment eine gute Sache, dass es so rausgekommen ist, weil dadurch hatte ich auch ganz viel weniger Aufwand. Ich musste nicht nochmal in der Firma eine Schulung machen, wie man eventuell im Vorbereich, im Bannersbereich quasi das Ganze macht. Sondern da war es Know-how quasi so da, wie ich das kenne oder auch besser. Und auch am Anfang habe ich eine stichprobenartige Qualitätskontrolle gemacht und habe mich dann verabschiedet und habe dann nur noch zum Schluss halt nochmal reingeschaut, weil einfach ich von der Kompetenz halt von der Gierfabrik halt vorher wusste und halt in dem Moment halt darauf mich verlassen konnte.
Schön, spannend. Dann gibt es eine Frage, wie viele Angebote gab es auf die Aufschreiben?
Das ist vertraulich. Zum Schluss wird veröffentlicht, quasi wie es geworden ist und was das für ein Auflassungswert ist. Aber wie viele teilnehmen, die Namen und so weiter, das ist halt streng vertraulich. Das wissen auch im Unternehmen selber nur ganz wenige Leute.
Okay, alles klar. Wie wird der Umgang mit der OSM-Community verifiziert?
Wie ist die Frage zu verstehen?
Das ist die faktische Rückmeldung im Prinzip. Wenn mehr Sachen nicht gut gemacht worden wären oder mehr Fehler gefunden worden wären, hätten wir einfach Feedback bekommen. Also die können ja entweder auf den User reagieren oder auf die konkreten Editierungen, auf die Change Sets. Und das hat man ja dann an den Daten gesehen, dass da halt relativ wenig zurückkam. Und wenn man da quasi einen schlechten Dienstleister hätte, dann würde man da dreistellige Werte haben wahrscheinlich, weil einfach dann es kracht und dann muss man halt auch sehr schnell reagieren und gucken, kommt ein systematischer Fehler rein, dass man möglichst in den ersten paar Wochen halt das sofort korrigiert, damit das einfach sich nicht aufschaukelt. Also das ist einfach das komplette Feedback, wie die Community darauf reagiert, weil es gibt Leute, die ihren Bahnhof oder ihren Ort genau beobachten, jede Veränderungen nachschauen, ob da was passiert, was halt nicht in ihrem Sinne ist. Und von daher ist das technische Feedback einfach das ein alles.
Ja, und es ist auch so, wenn dann ein User auffällig geworden ist oder eine Gruppe an Usern, dann schauen auch andere User genauer drauf, was die machen, und dann fallen meistens noch viel mehr Fehler auf. Weil, ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, so in etwa wird ein OpenStreetMap validiert.
Oh je.
Und umgekehrt, wer viel gute Arbeit macht, dem vertraut man einfach irgendwann.
Alles klar. Ist eine organisierte Aktualisierung der Daten in Zukunft noch einmal geplant?
Ja, also in diesem Jahr werden wir noch eine Ausschreibung machen, wo wir für 20.000 von den 33.000 Bushaltestellen in Baden-Württemberg den ersten Import machen werden in OSM. Und jetzt mit diesem Jahr werden wir dann quasi auch zweimal im Jahr in OSM das aktualisieren lassen, weil wir auch entsprechend draußen zweimal im Jahr im Feld aktualisieren die Bahnhöfe. Und dann müssen wir möglichst ein paar Wochen oder zwei, drei Monate später auch das Ganze in OSM nachziehen. Das heißt, es ist wirklich ein Zyklus und das wird auch dauermäßig anhalten. Da müssen wir halt dann nochmal die Dienstleister wieder suchen. Das kann dann die GeoPublic werden, im besten Falle, aber das kann auch im Prinzip anderer werden. Das wird dann halt wieder entsprechend über die Ausschreibungen berücksichtigt oder kommt aus den Ausschreibungen heraus.
Mhm. Dann gibt es eine andere Bundesländer, die diese Art der barrierefreien Taggings von Bahnhöfen vorbereiten, durchführen?
In dem Maße nicht, nein. Also die in Bayern, die BEG, hat auch schon das Ganze, sowohl Bahnhöfe wie auch Bushaltestellen in OSM importiert, aber bei Bushaltestellen bringen die nur diese REF-IFOP rein, das ist die deutsche Haltestellen-ID, aber nicht die ganzen Details, die die mit erfasst haben. Das heißt, es ist zwar eine Referenzierung möglich, aber man braucht dann immer wieder die Datensätze der BEG, um quasi es auszuwerten. In unserem Falle sind ja alle Daten, die wir haben, auch in offenen Datensatz bereits drin. Das heißt, man kann mit dem puren OSM-Download schon das komplette Routing übernehmen. In dem Umfang machen es die anderen nicht, weil es einfach auch aufwendiger ist. Es kostet mehr Geld. Aber eigentlich ist das nach unserer Ansicht die richtige Version. Deswegen machen wir es ja so, damit man einfach nicht nochmal zum Beispiel aus 16 Bundesländern 16 Dateien hinzufügen muss, um dann erst wieder das ganze Routing fähig zu haben. Aber es macht nicht jeder in dem Umfang.
Aber würden Sie dann die Daten irgendwann mal teilen mit anderen Bundesländern oder müssen Sie diesen Prozess dann irgendwann mal selbstständig vorgehen?
Das macht jedes Bundesland und zum Teil jeder große Verkehrsverbund selber. Aber es gibt im Delphi-Verein ein Gremium, wo das auch ganz koordiniert wird, sodass auch andere Verkehrsverbünde oder Landesgesellschaften Bescheid wissen und werden dann auch vielleicht anklopfen, wenn sie Fragen haben.
Okay, cool. Und dann jetzt eine leicht technische Frage. Ist die JOSM-Vorlage frei verfügbar?
Ja, die JOSM-Vorlage liegt auf GitHub unter dem gezeigten Link. Man kann die übrigens auch in Vespucci einbinden, wie alle JOSM-Vorlagen. Ich habe das schon seit einiger Zeit und wenn ich am Bahnhof Zeit totschlagen muss, weil der Zug zu spät kommt, dann mappe ich ganz gerne Bahnsteigabschnitte außerhalb von Baden-Württemberg.
Okay, spannend. Es war tatsächlich sehr viel, sehr eine bunte Mischung von unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven. Vielen Dank dafür. Und bald geht es weiter.